Vor 3 Jahren habe ich mal einem streng gläubigen Muslimen geholfen und wir haben uns über die Religion unterhalten. Dann sagte er mir: Mensch, du kennst dich mit der Religion so gut aus. Schade, dass du keine Muslima bist. Er hat zwar mich nicht Tomate genannt, immerhin, ja. Aber für ihn war ich keine Muslima, weil ich das Kopftuch nicht trage. Und diese Auffassung, Frau Gümüşay, die gibt es unter Muslimen. Wir wollen deshalb 2 Vorträge heute hören, wo wir einmal die Sichtweise vielleicht von den Herren, denen ich damals geholfen habe, der mich dann als Ungläubige bezeichnet hat, hören, dass eben Kopftuch die Bekennung für die Frau, für den Islam ist, aber auch einen Vortrag im Nachhinein, die sagt, das Kopftuch ist obsolet geworden. Für den ersten klassisch-theologischen Vortrag freue ich mich, dass wir unsere nächste Referentin gewinnen konnten. Sie ist aus Hannover, ist das richtig, Frau Mohagegi? Zu uns gefahren, engagiert sich dort wirklich in zahlreichen interreligiösen Dialogen, ist vom Haus aus Juristin, aber auch seit einigen Jahren islamische Theologin. Von ihr werden wir über die klassisch-theologische Sichtweise zum Kopftuch einen Fachvortrag hören. Frau Mohagegi, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen, Frau Kador auch. Genau.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich, bedanke ich mich für die Einladung. Und ich muss auch sagen, seit etwa 25 Jahren rede ich über das Thema. Und irgendwann habe ich gesagt, aus Prinzip rede ich darüber überhaupt nicht mehr, weil da sind ja sehr viele junge Muslime, die selber dafür sprechen oder dagegen sprechen können. Warum muss ich dann immer wieder? Habe mich aber doch überzeugen lassen für heute, weil ich ja diese Entwicklung sehe in diese 25 Jahren, dass wir in den letzten Jahren sehr emotional und zum Teil nicht mehr sachlich darüber sprechen, sondern uns von den Emotionen auf welche Seite auch immer treiben lassen. Ja, aus theologisch-klassischer Sichtweise, ob dann das Kopftuch, was das Kopftuch bedeutet. Ich möchte aber zuerst eine kurze Wanderung durch die Geschichte machen, weil ich dann immer den Eindruck habe, dass im Zusammenhang mit dem Islam man das Gefühl hat, dass der Koran und der Islam zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte überhaupt das Kopftuch oder Körper, ich spreche jetzt nicht nur über Kopftuch, sondern wirklich Körperbedeckung, eingeführt hat. Dafür habe ich aber dieses Bild. Schauen Sie mal auf der linke Seite von mir aus. Das sind Skulpturen aus der antiken Zeit. Wenn man das vergleicht mit dem Bild, so heutige aktuelles Bild, hat sehr viele Ähnlichkeiten. Das heißt, die Kleidung ist nicht etwas, was dann jetzt durch den Islam zum Problem oder zum Thema geworden ist. Also, das Kopftuch, ein Stück Stoff, das seit einigen Jahren in unterschiedliche Formen und aus vielfältiger Perspektive uns in Deutschland beschäftigt. Es steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der Kleidung der muslimischen Frauen und aus ihrer Sicht, aus Sicht der muslimischen Frauen, wird mehrheitlich als eine religiöse Verpflichtung beziehungsweise als Gebot Gottes verstanden, das zu befolgen ist, wenn man den Glauben praktizieren will. Die Religionsfreiheit garantiert jedem Menschen, nach seiner Überzeugung zu leben und diese auch öffentlich kundtun, auch wenn diese vor anderen fremd und eigenartig sein sollte. Kleidungsform als Ausdruck der religiösen Überzeugung dürfte kein Aufsehen erregen, wenn man dieses gesetzliche Grundprinzip in unserer Gesellschaft ernst nimmt. Was geschah und geschieht mit der Kleidung der muslimischen Frauen, wenn man die Debatten in den letzten Jahren beobachtet? Die Begriffe religiöse Verpflichtung und Gebote Gottes sind im säkularen Umfeld eher Fremdwörter, die entweder nicht verstanden oder nicht akzeptiert werden. Die Sichtweise der muslimischen Frauen, ihre Kleidung religiös zu begründen, findet zumeist keinen Eingang in den Debatten, wird belächelt und als Naivität und Einfalt bescheinigt. Zugleich hat die Reduzierung dieser Kleidungsform auf einem Symbol von politischem Islam und Zeichen der Unterdrückung der Frau Hochkonjunktur und verursacht Ängste und Unsicherheiten, die in den letzten Jahren ohnehin im Zusammenhang mit dem Islam vorhanden sind. Nun eine kurze Wanderung durch die Geschichte. Mit einem Zitat möchte ich beginnen. Nur ein Stückchen Stoff, verarbeitet zu Schleier, Kopftuch oder Haube und doch seit Jahrtausenden Anlass für Geh- und Verbote, Diskriminierungen, sexuelle Männerfantasien, Unterdrückung und Widerstand von Frauen. Es gab aber auch jenseits von Ideologie, Religion oder Patriarchat, auch wenn die Ursprünge dort liegen mögen, individuelle Gründe für Frauen, ein Kopftuch zu tragen. Es ist ein Bekleidungsstück, das Frauen aus den verschiedenen Gründen lieb ist, das zum Wohlbefinden von Frauen gehört, dessen Herstellung und Schmuck ein Stück Kultur ist. Mit diesem Absatz beginnt die Einleitung einer Publikation zur Ausstellung ein Stückchen Stoff in Geschichte und Gegenwart 1987. Jetzt können Sie berechnen, wie lange ich dabei bin. Das heißt, zur Zeit, die schon die Debatten nicht so emotional waren, sondern anders liefen. Seit wann die Bedeckung von Körper und Haare der Frau Eingang in die Menschheitsgeschichte gefunden hat, ist nicht genau zu bestimmen. Ist die Bedeckung des Körpers als Zeichen des Schamgefühls, geht dies allerdings auf die biblische Schöpfungsgeschichte zurück. Zitat: Da gingen beiden Augen auf, das heißt Adam und Eva, als sie sich wieder getroffen haben, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Das kennen Sie sicherlich aus der Genesis 3,7. Aus der Antike gibt es, so wie ich vorhin gezeigt habe, Skulpturen, die Menschen in Vollverschleierung darstellen, unter ihnen auch Darstellungen von Göttinnen. Es gibt zahlreiche Erzählungen, Gedichte und Darstellungen, die das Verhüllen von gefährdeten und schutzwürdigen Objekte als Schutz und magische Abwehr erkennen lassen. Franz Kiener versucht eine psychologische Deutung der Kopfbedeckung. Zitat: Der Kopf nimmt unter den Körperteilen eine hervorragende Stelle in des Wortes doppelte Bedeutung ein. Er ist Träger des Zentralorgans, des Großgehirns, und der wichtigsten Sinnesorgane, das Gesicht, Gehörs, Geruchs und Geschmacks. Und die wichtigsten Sinnesorgane des Gesichts, Gehörs, Geruchs und Geschmacks, auch Muskel und Haut sind hier gut ausgebildet. Im Kopf erlebt man die Vorgänge und Inhalte des Vorstellens, des Denkens, des zielbewussten Planenwollens. Das Haupt ist am menschlichen Leibe der oberste Teil und als solcher ist er Träger der Fernsinn und der in die Ferne wirkenden Sprachen. Bekleidung und Schmuck heben sich an ihm als exponierten Körperteil besonders hervor, weshalb man hier auf sie meist größeren Sorgfalt verwendet. Ende der Zitat. Aus dieser Beschreibung ist der Kopf das Objekt, das man besonders schützen soll. Vielleicht ist dies eine Erklärung, warum dann die Menschheitsgeschichte von Beginn an, außer die klimatischen Gründe, doch irgendwie Wert darauf gelegt hat, den Kopf und den Körper zu bedecken, aber erstmal den Kopf. In der Antike ist eine religiöse Begründung für die Kopfbedeckung in der Bibel bei Paulus zu finden. Im 1. Korintherbrief wird über das Verhalten der Frau im Gottesdienst berichtet. Darin heißt es, dass Christus das Haupt des Mannes und der Mann das Haupt der Frau ist. Während ein Mann sein Haupt nicht bedecken sollte, wenn er betet oder prophetisch redet, wird eine Frau sich entehren, wenn sie ihr Haupt nicht verhüllt, wenn sie betet oder prophetisch redet. Immerhin, sie darf prophetisch reden. Weiter heißt es dann, wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, soll sie sich doch gleich die Haare abschneiden lassen. Es ist aber für eine Frau eine Schande, sich die Haare abschneiden oder sich kahl scheren zu lassen, dann soll sie sich auch verhüllen. Hätte das Neue Testament heute die vergleichbare Bedeutung für die Christen wie dem Koran für die Muslime, könnte aus dieser Stelle für die Kopfbedeckung der Frau, christliche Frauen, normative religiöse Pflicht hervorgehen. Mit diesem kurzen Blick möchte ich verdeutlichen, dass bereits vor der Offenbarung des Koran Jahrtausende Kopf- und Körperbedeckungstraditionen gab und der Koran keine neue Kleidungsordnung erstmalig einführte, sondern das Vertraute und bereits Vorhandenen im Kontext der Offenbarungszeit setzte. Die koranische Stelle wurden dann eingebettet in den Weltbilder der Menschen, weiter tradiert, gedeutet, bestimmt, begründet und die Form festgelegt. Was wir heute an Argumentationen, Deutungen und Erklärungen hören, ist die Folge dieses Prozesses. Was steht nun in dem Koran darüber? Wirklich sehr, sehr wenig. Während im Koran nur an drei Stellen das Thema Kleidung und Verhalten der Frauen erwähnt wird, übrigens auch des Mannes, darauf komme ich gleich, dieser Teil wird meistens nicht gelesen, gibt es in den Überlieferungen und vor allem in den Normenlehrbüchern unzählige Aussagen über die Bedeckung des Körpers der Frau und des Kopfes. Wohlgemerkt, wirklich diese Vorgaben sind mehr für die Frauen. Und Vorgaben, die, wenn nicht ausschließlich, doch erheblich moralisiert sind. In Sure 24 und Sure 33 kommen dann diese drei Verse vor. Die Offenbarung von Suren 24 und 33 werden zur mittelmedinensischen Zeit zugeordnet. Für diejenigen, die wenig über den Koran wissen, der Koran ist ja innerhalb 23 Jahre offenbart, erste 10 Jahre in Mekka und dann in Medina nach der Auswanderung. So eine Zeit, in der die Gemeinschaft in Medina mit zahlreichen Konflikten zu tun hatte. Die Auswanderung von Mekka nach Medina, die für die Muslime ein Neubeginn sein sollte, brachte neue Konflikte mit sich. Mohammed und Muslime waren weiterhin Feindschaften und Ablehnung ausgesetzt. Diese Abschnitte im Koran, das heißt die medinensischen Abschnitte, widerspiegeln die Begebenheiten dieser Zeit. Mohammed und seine Familie waren der Hetze und Überfälle der Gegner und Feinde ausgesetzt und zu dieser Zeit kommen auch diese beiden Verse zur Bedeckung, wird dann offenbart. In Sure 33 heißt es, siehe die, das sehen Sie auch von dem ersten Satz, wer dann so gemeint ist und aus welchem Grund das dann offenbart ist. Siehe, die Gott und seinen Gesandten schmiehen, die wird Gott im Diesseits und im Jenseits verfluchen. Erniedrigende Strafe hält er, Gott, für sie bereit. Wer die gläubigen Männer und Frauen wegen etwas schmäht, was sie nicht begangen haben, der lädt Verleumdung und klare Schuld auf sich. Jetzt kommt dann dieses Gebot. Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie mögen ihre Gewänder über sich schlagen. Es ist dann leichter, dass man sie erkennt. Bitte beachten Sie die Begründung. Es ist leichter, dass man sie erkennt, auf dass sie nicht belästigt werden. Gott ist bereit zu vergeben, barmherzig. Also das ist dann eindeutig, das ist ein Zeichen dafür sein sollte, dass man diese Annäherung nicht haben will oder nicht belästigt werden will. In Sure 24 wird dann eine Verhaltensweise sowohl für die Männer als auch für die Frauen empfohlen, die Zurückhaltung und Respekt erweisen soll. Nachdem einigen Regeln erklärt werden in dieser Sure, man muss ja die Suren im Koran immer gemeinsam lesen, das heißt nicht nur eine Stelle, wie ich hier auch gemacht habe. Ich habe ja den Kontext schon erklärt. Man muss dann immer in Kontext der Sure lesen, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Es wird in Sure 24 erstmal einige Regeln erklärt, dass man, wie man dann so fremde Häuser zum Beispiel betreten soll und welche Verhalten man da haben sollte. Und für die Verhaltensweise gegenüber anderem Geschlecht werden dann zuerst die Männer angesprochen. Ich betone das immer stark, weil, wie gesagt, manchmal der erste Teil nicht gesehen wird. Sprich zu den gläubigen Männern, sind erstmal die Männer angesprochen, dass sie ihre Blicke senken und ihre Schambereiche bewahren sollen. Das ist geziemender für sie. Gott weiß sehr wohl, was sie tun. Und sprich zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke senken und ihre Schambereiche bewahren. Bis hier ist es dann so gleichberechtigt für Männer und Frauen. Dann kommt es für Frauen dazu und ihren Schmuck nicht zeigen sollen, bis auf das, was ohnehin zu sehen ist. Und dass sie ihre Kopfbedeckung, Khimar, das ist ja, diese Kopfbedeckung hatte man auf der arabischen Halbinsel aufgrund der Sonne, die dann so sehr stark da war, über ihre Ausschnitt schlagen und dass sie ihren Schmuck nur ihren Ehemännern zeigen. Und dann wird es eine Reihe von Menschen aufgezählt, vor denen man das nicht braucht. Also diese über Ausschnitt ziehen zeigt dann, dass es ja wird in der Geschichte so erzählt, dass diese Kopfbedeckung die Frauen nach hinten gebunden haben und dann sehr freizügige Ausschnitte hatten. Deswegen sollten sie das über ihre Ausschnitt ziehen. Jetzt nicht der Kopf, sondern wirklich über den Ausschnitt ist das dann eigentlich Intention dieses Verses. Und schließlich ist der Vers 60 in Sure 24, der die alte Frauen für diese Regelung freispricht. Zitat: Was die altgewordenen Frauen betrifft, die keine Heirat mehr anstreben, so ist für sie kein Vergehen, ihre Kleider abzulegen. Es sei denn, sie haben sich mit Schmuck herausgeputzt. Sich zu enthalten ist jedoch besser für sie. Gott ist hörend und wissend. Das heißt, sie können auch natürlich tragen, aber müssen sie nicht. Wenn man diese drei Stellen nur im Kontext des 7. Jahrhunderts in Medina liest, sind sie so zu deuten, dass diese Kleidungsempfehlung und die zurückhaltende Verhaltensweise den Menschen vor Übergriffen schützen sollte. Die Formulierung, damit sie erkannt und nicht belästigt werden, weist darauf hin. Das äußerliche Verhalten durch die Haltung Blicke niederwerfen und Kleidung Schambereiche zu bedecken, sollte eben diese Annäherungen abwehren. Durch diese Stellen wird jedoch zu damaliger Zeit gehörte auch, dass die Sklavinnen nicht erlaubt war, ihren Kopf zu bedecken, nur die freien Frauen durften ihren Kopf bedecken. Durch diese Stellen wird jedoch diese Form von Klassifizierung der Frauen aufgehoben. Das heißt, diese soziale Stellung Sklavin oder freie Frau wird dadurch aufgehoben und alle gläubige Frauen werden angesprochen, ob freie oder Sklavinnen, werden empfohlen, durch ihre Kleidung sich zu erkennen geben. Zu erkennen geben, dass sie einen respektvollen Umgang erwarten. Ebenso sind auch die Männer angesprochen, durch Zurückhaltung und Bewahrung ihren Schambereiche angemessen öffentlich auftreten. Was im Laufe der Zeit in der Überlieferungen über Geschlechter, Frauenbilder und Sexualmoral entstanden ist, ist eher auf die Weltbilder der Menschen zurückzuführen, die stark patriarchale Züge hatten und heute noch haben. Sie beziehen sich zwar gelegentlich auf diese Stellen im Koran, um eine göttliche Legitimation zu beanspruchen, nach meinem Vorstellung und Verständnis von dieser Stelle, sie überdeuten diese Stellen. Die unzähligen Schriften und Bestimmungen in der Normenlehre, was bei Frauen als Reiz- und Schambereich gehört und warum sie sich bedecken sollen, gehen zumeist von sehr problematischen Frauenbildern aus. Eine Kostprobe, es gibt unzählige Schriften darüber, aber ein Zitat möchte ich dann hier bringen, um einfach ihn. Also ich weiß nicht, ob dieses Zitat so schlimm ist, dass er da jetzt so protestiert, will gar nicht. Also versuchen wir es jetzt. Eine Kostprobe aus einem Buch, das im Jahr 2009 sogar beim Verlag der Weltreligionen auf Deutsch zu lesen ist. Der bekannte Gelehrte des 12. Jahrhunderts, Ibn al-Jawzi, verfasste ein umfassendes Werk, das Buch der Weisung für Frauen. Ihm hatte Al-Ghazali, der große Gelehrte des 12. Jahrhunderts, sich ausführlich, vor ihm hatte Al-Ghazali sich mit dem Thema befasst. Und derartige Werke sind weiterhin bedeutend für die Erziehung und Wegweisen der Beziehung zwischen Geschlechtern und damit verbunden die Argumentationsmuster für die Notwendigkeit der Kleidungsformen der Frau. Auch in manchen Kulturen werden solche Schriften, solche Literatur als Hochzeitsgeschenk der Frau gegeben. Zitat: Der Frau ist schwach und bloß. Wenn sie ausgeht, wird der Satan auf sie aufmerksam. Nirgendwo kann sie näher bei Gott sein als in ihrem Haus. Soll laut einer Überlieferung Prophet Muhammad gesagt haben. Oder ein anderes Zitat, ihr schämt euch nicht, das ist von Ali, der 4. Kalif, ihr schämt euch nicht und kennt keine Eifersucht. Es ist mir berichtet worden, dass eure Frauen ausgehen auf die Märkte, wo sie sich durch die Männergruppen drängen. Derartige Überlieferungen werden kaum in Frage gestellt. Zum Beispiel, wie kann Prophet Muhammad sowas gesagt haben, während seine Frauen alle öffentlich aktiv waren? Sie waren mitten in der Gesellschaft, sie haben mitgeredet. Wie kann er sagen, es ist besser, wenn sie zu Hause bleiben? Es kommt dann auch darauf an, auf die Erklärung, was dann eben Schaumbereich der Frauen ist. Und das geht ja eben auf diesen Begriff Aura, so Schambereich oder Bereich, was dann so nicht sichtbar sein sollte, ob dann nur Gesicht gezeigt werden kann, nur ein Kopftuch ausreicht oder der Körper bedeckt sein soll, bis zum Nirab und Schlitz, mit Schlitz in Augenschlitz und Burka. Das sind alle Formen, die dann so in unterschiedliche Kulturen, dann mit unterschiedlichen Frauenbildern, die dahinter stecken, entstehen. Die koranische Begründung, welche Form als Vorschrift gilt, liegt eben nur in der Deutung des Begriffes Schambereich Aura. Wenn nur die Haare gehören zu Aura, zu Schambereich, dann nur Kopftuch ausreichend. Betonte Stellen im Körper der Frau gehören zu Aura, dann muss dann eine weite Kleidung getragen werden. Ist dann ganze Körper, auch das Gesicht, dann ist Nirab und Burka fällig. Gilt die Frau als Ganzes, es gibt auch Überlieferungen, dass die Frau als Ganzes, auch wenn sie sich bedeckt, als Aura gilt. Und deswegen, auch wenn sie verhüllt aus dem Haus geht, ist sie eine Versuchung für die Männer. Ich weiß es nicht, was für ein Männerbild das ist. Aber deswegen soll sie das Haus nicht verlassen. Das sind dann so manche problematische Bilder, die dahinter stecken. Die Formen und Farben sind Erscheinungsformen nach jeweiliger Kultur und Tradition und haben in keiner Weise eine religiöse, theologische Bedeutung. Auch das Kriterium, ab wann eine Frau sich bedecken soll und dass dann diese Kleidung als Pflicht gelten soll, ist nach Konsens der Mehrheit der Gelehrten die Geschlechtsreife, die durch erste Menstruation festgelegt wird. Es gibt allerdings auch Kulturen und Rechtsschulen, die sagen, mit 10 Jahren, egal ob sie dann schon erste Menstruation hat oder nicht, ist es fällig. Also die traditionelle Begründung ist an die Sexualität orientiert, die als intensive und starke Triebkraft gesehen wird, die die Menschen verleiten kann. Die Sexualität ist im Islam nicht verpönt, hat aber nur im Rahmen der Ehe zu realisieren. Der Familie als existenzielle Baustein einer Gesellschaft wird große Bedeutung zugemessen und sie soll vor Gefahren der Zügellosigkeit der sexuellen Handlungen und Beziehungen zwischen nicht verheirateten Frauen und Männern geschützt werden. Das ist auch wieder diese Schutzfunktion für die Familie, dass dann die Kleidung eben möglich macht. Nun zu letzter Teil und gegenwärtige Diskussionslage. Weiterhin, ob das jetzt religiöse Pflicht oder nicht, ist aber weiterhin hält die große Mehrheit der islamischen Gelehrte die Verschleierung für muslimische Frauen, das heißt Kopftuch, Körperbedeckung, für obligatorisch. Wobei sie alle der Meinung sind, dass auch dies wie alle andere religiöse Verpflichtung die Frau alleine zu entscheiden hat, ob sie ein Kopftuch trägt und sich entsprechend kleidet oder nicht. Das Unterlassen jedoch bei diesen Meinungen, wenn als religiöse Pflicht gesehen wird, gilt, dass dann eben als eine Sünde ist, wenn man das nicht macht, die vor Gericht Gottes vorgetragen und bestraft wird. Es ist überhaupt auf gar keine, auch sehr traditionelle, konservative Meinungen, es ist überhaupt nicht eine weltliche Strafe oder weltliche Zwang da gesehen, aber diese Drohung, dass es dann so eine Sünde sein kann. Wenn diese Lehre so weitergegeben wird, ist dann die Begründung normalerweise zweitrangig. Dann gibt es nur, dass man sich an ein Gebot Gottes hält und er, Gott als Schöpfer, weiß am besten, was für die Menschen gut ist. Das heißt, es ist nicht, dass man jetzt nach Argumenten suchen muss, warum das gut oder schlecht ist. Es ist Gebot Gottes und Gott weiß es und deswegen muss man sich daran halten. Auch wenn die koranischen Stellen nicht als Gebot verstanden werden, hat die Kopf- und Körperbedeckung eine tiefe traditionelle Bedeutung für diejenigen Frauen, die sie tragen. Auch wenn damit kritische Frauen- und Männerbilder verbunden sind, wird sie aus unterschiedlichen Gründen getragen. Traditionelle Begründung ist religiöses Gebot, weil es im Koran steht und alles, was im Koran steht, ist für alle Zeiten als Gebot. Deswegen muss man dann folgen. Dann gibt es eine andere Begründung, die Verbundenheit mit der Tradition. Die Wertschätzung der Tradition wird dadurch erwiesen, dass man die Tradition sichtbar weitergibt. Dann gibt es auch eine andere Argumentation, die Gewohnheit. Wenn man in einer Familie und Gemeinschaft aufgewachsen ist, in der diese Form der Kleidung zu Brauch, zu Gewohnheit, zu Sitte gehört, dann ist man drin, dann kann man nicht da irgendwie anders machen. Jenseits aller persönlichen Argumentationen wird die Scheidelinie zwischen denen, die das Kopfbedeckung als zwingend einzuhaltende Vorschrift halten, und denen, die das nicht tun, zumeist durch den unterschiedlichen hermeneutischen Zugang zum Koran markiert, den die einen und die anderen für richtig halten. Ob einem oder anderen gefällt oder nicht, dies ist die Kultur der Ambiguität, wie Thomas Bauer das beschreibt, die der Islam von Anfang an bejaht hat. Diese Kultur muss weitergetragen werden und keine kann den Anspruch erheben, die einzige richtige Wahrheit darüber erschlossen zu haben. Der Koran ist ein dynamischer und offener Prozess und so soll es auch weitergehen. Das heißt, haben die Frauen auch heute selbst die Möglichkeit, das zu entscheiden. Ich gehe dann nur ein paar Bilder durch und dann bin ich fertig, um einfach zu zeigen, dass es nicht nur der Islam, sondern auch so Besuch bei Papst durchaus in der katholischen Kirche eine Kopfbedeckung, wenn es auch nur ein ganz kleiner und durchsichtiger ist. Und vor allem auch die Frauen, die das tragen, sie sehen das nicht, dass sie das nicht tun müssen, sondern sie sind aktiv in der Gesellschaft und sie wollen auch mit dieser Kleidung in allen Bereichen aktiv sein. Deswegen, was spricht dagegen, wenn dann eben so eine Kleidung am Strand auch neben Bikini ist? Oder auch so. Oder auch Fußball spielen, für die Frauen, die leidenschaftlich auch mit ihrem Kopftuch alles machen möchten. Und letztendlich dieses Bild, die uns dann tatsächlich sehr herausfordert in unserer Gesellschaft, das ist nicht theologisch belegbar, dass die Frauen sich so kleiden müssen. Das ist eine kulturelle Entscheidung und entsprechend müssen wir sehen in dieser Gesellschaft, wie wir damit umgehen wollen. So, vielen Dank erstmal von mir.
Ja, vielen Dank, Frau Mohagegi. Wir würden, wenn Sie Verständnisfragen haben, für Verständnisfragen 5 Minuten einräumen. Gibt es Fragen aus Ihren Reihen?
Mein Name ist Hans-Rahn Biedler. Ich finde die Bilder eigentlich ziemlich klar darstellen. Gerade im Paradebild drin, dass man eigentlich seine Blöße entsprechend bedecken soll, um auf diese Art und Weise Männer nicht in Wallung zu bringen. Und wenn ich diese Bilder, die Sie gerade eben gezeigt haben, anschaue, kann man ja davon sagen, dass man doch versucht, als Frau sich in irgendeiner Art und Weise sehr attraktiv zu machen und diese Art und Weise auch tragen zu können.
Hat jeder die Frage verstanden? Sonst kann ich gerne einmal wiederholen. Er sagte, der Koran, ne, also die Frauen sollen ihren Schmuck verdecken, sie sollen den Mann nicht reizen. Aber wenn man sich die Bilder anguckt, sind sie ja zum Teil die Frauen, die das Tuch tragen, auch sehr attraktiv. Das ist die Frage von Herrn Fiedler. Hamide, du
kannst... Also das ist jetzt nicht die Argumentation der muslimischen Frauen, die selbst Kopftuch tragen. Das ist nicht jetzt ihr Endziel, dass sie dann die Männer in Ruhe lassen, sondern das ist dann wirklich an erster Stelle... das Gebot Gottes zu befolgen. Und das ist unabhängig davon, ob dann so ein Nebeneffekt ist, dass die Männer, die so schwach sind, dann auch so geschützt werden oder nicht. Es ist tatsächlich die Argumentation für sie, Gebot Gottes. Und Gebot Gottes meinen sie, die dann sich so auch so bekleiden, meinen sie, dass auch dadurch getan ist, weil sie dann ihre Körper und ihre Haare nicht zeigen. Und für sie ist es dann eben das Gebot, dass sie das nicht zeigen sollen.
Gibt es weitere Fragen? Sehe ich erstmal keine. Wir werden noch Zeit für viele Fragen haben. Dann würde ich sagen, damit wir auch im Zeitrahmen bleiben können, ja, man sieht es jetzt. Wir haben auch die nächste Präsentation schon an die Wand projiziert. Vielen Dank nochmals. Applaus